Ich komme aus einer Familie, die gottesfürchtig war, in der wir irgendwie an Gott geglaubt haben und gebetet haben. Aber irgendwo tief in mir hat trotzdem was gefehlt. Und das kann man, wenn man ein bisschen sensibel ist als Kind, auch schon merken. Man erlebt dann aber auch, dass wenn man zum heiligen Antonius betet, mal was findet, also das, an dem liegt es nicht, aber irgendwie hat in mir was gefehlt. Irgendwie war für mich Gott weit weg. Und ich hätte viel drum gegeben, wenn sich es hätte ändern können, wenn ich Gott so richtig nah hätte erleben können. Ich bin manchmal in der Kirche gesessen und habe mir so gedacht, Mensch Gott, du musst eigentlich das faszinierendste Wesen im Universum sein. So, vielleicht nicht mit den Worten jetzt, aber so ungefähr. Das faszinierendste Wesen, was es überhaupt gibt, das müsstest eigentlich du sein. Und eigentlich müsste man sich so richtig freuen können an dir. Aber die Leute schauen alle so traurig rein und es ist alles so schwer. Ich verstehe es nicht ganz. Ja, ich verstehe nicht, worum es wirklich geht. Aber ich war hungrig, ich war auf der Suche. Und schon mit 8 Jahren habe ich es erlebt, dass ich einmal in der Schule aufs Klo gegangen bin. Und dann habe ich einen eigenartigen Gedanken gedacht für einen 8-jährigen Buben. Ich habe nämlich gedacht, was ist, wenn das Leben nicht alles ist? Wenn das Leben sich so verhält zu einem viel größeren, umfassenderen Leben, so ähnlich wie ein Traum sich verhält zu diesem Leben. Also ein Gedanke, auf den kommt der 8-Jähriger nicht so ohne weiteres. Ich glaube, dass mir der Gedanke von Gott geschickt war. Ich habe ihn auch nicht vergessen, der hat natürlich ein bisschen Angst gemacht. Und das sind noch einige Jahre vergangen und in diesem Sommer sind es dann 20 Jahre, wo mir jemand gesagt hat, dass ich eine persönliche, freundschaftliche Beziehung zu Jesus Christus haben kann. Und natürlich hätte ich mich rausreden können. Ich bin eigentlich immer in die Kirche gegangen. Ich war ein braver, anständiger Bub, eigentlich braver als manche andere. Ja. Musterschüler, die Eltern waren eigentlich auch ganz zufrieden mit mir. Also in dem Alter, weil die Leute oft sagen, Mensch, ich bringe keinen um, ich brauche Gott eigentlich nicht. Als ob es darum ginge, dass ich keinen umbringe. Also wer will den Geist so rabiat zeigen? Aber all das hätte ich sagen können. Ich habe einen ordentlichen Religionsunterricht. Ich bin gut dabei, lasst es mir in Ruhe. Aber tief in mir habe ich gemerkt, dass das nicht mir weiterhelfen würde. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen und habe gedacht, okay, probieren geht über studieren. Ich probiere mal aus, ob das stimmt. Und das hat schon einmal ein weiser Philosoph und Mathematiker, der Blaise Pascal, gesagt, vor, ich glaube, über 300 Jahren. Wenn man überlegt, gibt es Gott nicht, mach doch mal den Versuch, leb doch mal ein paar Monate, als ob es Gott gäbe. Und schau, was passiert. Führ doch mal ein Selbstexperiment durch. Denn Jesus Christus ist ja nicht so einer, der uns in die Pfanne haut, wenn wir so unverfroren uns ihm nahen, sondern er sagt ja auch in seinem Wort, kommt und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Probiert es aus, ja. Wohl dem Menschen, der ihm vertraut. Wir können Gott kosten, wir können ihn ausprobieren, wir können uns probeweise mal auf ihn einlassen. Und der Pascal hat damals ja auch gesagt, wenn es wirklich 50-50 wäre, wenn man sich wirklich nicht entscheiden könnte, gibt es Gott, gibt es ihn nicht, dann wäre ich immer noch besser dran, wenn ich an Gott geglaubt habe. Denn wenn es Gott gibt, und ich habe nicht an ihn geglaubt, nicht mit ihm gelebt, dann kommt das bittere Aufwachen, die Bilanz am Ende meines Lebens. Wenn ich aber Gott vertraut habe und es sollte ihn dann doch nicht geben, habe ich zumindest ein erfülltes und sinnvolles Leben gelebt. Also wenn ich mit Gott lebe, an Gott glaube, kann ich eigentlich nichts falsch machen. Und ich habe mir damals auch, das habe ich damals noch gar nicht gewusst, aber ich habe gedacht, probieren geht über studieren, Augen zu und durch. Und jetzt beten und jetzt mal probieren, was passiert. Und in dem Augenblick, wo ich einfach so in einfachen Worten Jesus Christus gebeten habe, dass er in mein Leben kommt, da bin ich mit einer Freude erfüllt worden, dass ich gedacht hätte, mein Herz würde zerspringen. So eine immense Freude. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so eine Freude haben kann. Wir alle sind irgendwie auf der Sehnsucht nach Glück. Warum wollen wir Ansehen haben? Warum machen wir Karriere? Warum Wir sehen uns doch alle, auch in Beziehungen, wir sehen uns nach Glück, nach Erfüllung, nach Zufriedenheit, nach dem, was die Bibel auch Glückseligkeit nennt. Einer tiefen Erfüllung des Herzens. Und das habe ich da erlebt. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und seitdem ist eine Geborgenheit in meinem Herzen und ein Friede in meinem Herzen und ein Getragensein, das mich nicht mehr verlassen hat. Sicher gibt es mal bessere und mal schlechtere Tage, wie bei euch auch, wie es bei jedem vorkommt. Aber ich habe es nie bereut. Ich habe es nie bereut, dass ich damals vor 20 Jahren es einfach ausprobiert habe. Und einfach es gewagt habe mit Jesus Christus. Und eine Freude, ein Friede, mein Gewissen war schlagartig sensibilisiert. Es war in mir wie ein Motor angeworfen. Auf einmal wollte ich die Bibel lesen. Die war vorher ein altmodisches Buch. Und auf einmal wollte ich die Bibel lesen. Für einen 15-Jährigen eine ungewöhnliche Sache. Ja. Auf einmal wollte ich beten. Und zwar richtig gescheit beten. Ja. Mich hat es dahin gezogen. Wie ein Motor, der mir angelegt, ein Schalter, der mir umgelegt war. Und das, ich bin nicht irgendwo indoktriniert, bearbeitet, behämmert worden in irgendeiner Weise. Nein, irgendetwas war in mir geschehen. Und ich glaube, ich habe damals, die Bibel nennt es so, den Heiligen Geist empfangen. Etwas, wo ich noch Jahre davor bei der Firmung vergeblich drauf gewartet habe. Obwohl ich das auch schon ernst gemeint habe. Aber da, kurze Zeit später, habe ich diesen Frieden, diese Freude, diese Nähe zu Gott, diese Freundschaft mit Gott erlebt. Und ja, und seitdem bin ich natürlich der ganzen Sache auf der Spur. Ich habe also dann die Bibel studiert und die alten Sprachen gelernt, damit man die Texte auch ganz gut verstehen kann. Und ja, ich wollte einfach dem auf den Grund gehen, was ist mir da widerfahren? Was ist da in mein Leben gekommen? Und ich habe natürlich auch nicht meinen Mund halten können, wenn man sowas Tolles erlebt, dann muss man davon weitererzählen. Und ich habe es erlebt mit kranken Leuten, die an der Schwelle des Todes waren, was da für ein Friede plötzlich einkehrt, wenn die sich nochmal für Gott öffnen. Ich habe es erlebt mit Kindern, mit Ausländern, ich habe es erlebt mit Reichen, mit Leuten, die also Sandler sind, auf der Straße leben. Ich habe erlebt, ich hab so richtig gedacht, Mensch, jetzt musst du mal ein bisschen selbstkritisch werden. Zum Schluss geht hier irgendeine Psychomasche ab. Du hast irgendeine suggestive Wirkung auf Leute. Und irgendwie durch Sympathie und sonstige Übertragungen und Projektionen erleben die Leute was Ähnliches wie du. Da haben wir gedacht, Mensch, jetzt muss man das Experiment unter verschiedenen Gegebenheiten umsetzen. Ja, mal mit Jungen, mal mit Alten, mal mit Leuten, die dir unsympathisch sind, mal mit Leuten, die komisch sind. Und wo immer, ich habe gemerkt, der gemeinsame Nenner, wo immer Leute sich auf Jesus Christus einlassen, ganz unabhängig von mir und meiner Persönlichkeit, die sind so verschieden von mir, wie man nur verschieden sein kann. Aber sie machen auf ihre Weise eine ähnliche Erfahrung. Sie berühren Wahrheit, sie berühren Ewigkeit. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich heute hier bin und freue mich so, dass ich auch von meinem Freund Charlie eingeladen worden bin, heute zu euch zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Abend, ich hoffe, es lohnt sich für euch, wie auch immer ihr euch entscheidet, wie auch immer ihr durchs Leben geht. Ich hoffe, es wird ein spannender und guter und schöner Abend. Und ich möchte gleich einmal anfangen, euch einen Text vorlesen zu lassen, denn ich habe nicht so eine meisterhafte Stimme wie der Sprecher, den wir jetzt hören. Das ist der Radiosprecher vom Österreichischen Rundfunk in Wien, der immer die Nachrichten spricht. Und also die Stimme wird euch, wenn ihr Ö1, glaube ich, ist es, hört, vertraut und bekannt sein. Und durch auch eine Freundschaft zu jemandem, der ein Freund von ihm ist. Und er setzt sich auch persönlich aufgrund seines Glaubens immer dafür ein, dass am Karfreitag, also heute war es auch wieder, um 3 Uhr diese kurze paar Minuten der Sterbeberichte von Jesus am Kreuz gesprochen werden. Da kämpft er drum, dass es beim Österreichischen Rundfunk gemacht werden darf. Und bisher wurde es noch immer erlaubt und war es noch immer möglich. Und er hat einen Text gelesen, extra auch für uns heute Abend, aus dem Buch des Propheten Jesaja im Alten Testament. Und das Buch Jesaja wird ja oft genannt. Was ist? Ja? Okay, super. Das Buch des Propheten Jesaja wird oft genannt das 5. Evangelium, weil es so tolle Texte enthält. Also es ist eigentlich mein Lieblingsbuch im Alten Testament. Jesaja, das sind die tollen Texte, die man von Weihnachten kennt. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das freut dich, Tochter Zion, diese schönen Texte. Mache dich auf und werde Licht, dein Licht geht auf über dir. All diese wunderbaren Texte. Und da findet sich auch in eigentlich dem, man kann das Buch Jesaja in drei Teile unterteilen. Und der Mittelteil beginnt bei Kapitel 40 und geht bis Kapitel 55. Und in diesem Mittelteil des Buches Jesaja, da gibt es ein Mittelkapitel. Und dieses Mittelkapitel ist das Kapitel 53, Jesaja 53, das Lied, das Leidenslied vom Gottesknecht. Und dieser Text ist unwahrscheinlich ergreifend, denn dort wird eigentlich 700 Jahre vor Christi Geburt werden Dinge beschrieben, die eigentlich so auf Jesus Christus passen. Zu einer Zeit, wo man noch nichts wusste von Kreuzigung. Die Kreuzigung war ja keine jüdische Todesart, sondern sie kam ja von den Phöniziern zu den Römern. Erst im 3. Jahrhundert wurde sie eigentlich bekannt. Und da ist ein Text, der viel älter ist. Ein prophetischer Text, ein zukunftsschauender Text. Und dieser Text wird jetzt gelesen. Und jetzt müssen wir schauen, dass der Computer auch mitmacht. Genau. Hören wir von Herrn Wagner vom Österreichischen Rundfunk diesen Text, Jesaja 52 und 53.
Jesaja 52, 13 bis 53, 12. So spricht der Herr: Mein Bote wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, sprachlos werden die Könige dastehen. Gerade die sollen ihn sehen, denen er nicht angekündigt war, und die noch nichts von ihm gehört haben, werden ihn begreifen. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Bote kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst. Denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen.
Johannes Evangelium, Kapitel 19. Und da heißt es in Vers 28, sodass die Schrift erfüllt würde, sagte Jesus: Mich dürstet. Und das ist sehr interessant. Was bedeutet Durst in der Bibel? In der Bibel ist Durst ein oft gebrauchtes sprachliches Bild, eine Metapher für eine qualvolle geistliche Leere und Tod. Wenn wir die Propheten im Alten Testament anschauen, Jesaja, Jeremia oder das Buch der Psalmen, wenn Menschen weit weg sind von Gott, dann heißt es, dass sie durstig sind. Und in einer ganzen Reihe von Stellen bei Jesaja und Jeremia heißt es, ohne Gott verdurstet man. Ein Beispielvers im Buch Jeremia Kapitel 2, da sagt Gott zu den Menschen: Ihr habt euch abgewandt von mir, der Quelle des lebendigen Wassers, und ihr habt euch andere Zisternen und anderen Brunnen zugewandt. Aber ihr werdet verdursten, denn sie sind rissig und können kein Wasser halten. Warum dieser Vergleich mit Durst? Die Bibel sagt uns, dass es da etwas gibt, was unsere Seele braucht. Und zwar genauso notwendig wie unser Körper.